Mich bewegt seit 14 Tagen der Gedanke der Hoffnung und ich habe festgestellt, dass dieser Gedanke nicht nur mich bewegt, sondern auch Gott selbst. Heute Morgen spricht jemand über das Thema Hoffnung in Michelstadt, einer unserer Mitarbeiter dort, und sagt, das hätte er so auf dem Herzen. Er spricht einer anderen Variante, anderen Aspekt an, den ich heute Morgen beleuchten will, beziehungsweise das, was er am Schluss reinbringt, nehme ich so als gesamten Fahrplan etwa heute Morgen. Also ich habe es mir überschrieben, ich könnte es unter drei Themen stellen. Da ist Hoffnung für Hoffnungslose oder da findet der Hoffnungslose Hoffnung oder hier findet der Hoffnungslose Hoffnung. Hier findet der Hoffnungslose Hoffnung. Das ist eigentlich, was mir so am besten gefällt. In Jeremia 29, Vers 11 sagt Gott, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken, da steht die Anmerkung, wörtlich heißt er, die Pläne, die ich über euch plane. Also ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Die Pläne, die ich über euch plane, sind Pläne des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ich will, dass ihr eine sichere Zukunft, ein Leben oder auch wisst, wo es geht, meine Zukunft hin und Hoffnung gewähren. Die Bibel sagt, dass Hoffnung ein fester Anker für unsere Seele ist. Unsere Seele, was zählt zu unserer Seele? Das ist unser Denken, unser Wollen, unser Wille und unser Fühlen, unser Gefühl. Da sagt die Bibel, macht unsere Seele aus. Denken, wollen, fühlen. In Hebräer 6, Vers 18 steht sogar geschrieben, dass wir einen starken Trost bekommen haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, also ins Allerheiligste, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Also Jesus, als er von dieser erdigen Himmelfahrt, nein, eigentlich nach seiner Auferstehung direkt, ich muss korrigieren, gleich nach seiner Auferstehung, brachte er sein Blut ins Allerheiligste. Somit ist jetzt eine ewige Versöhnung für alle geschaffen, die Christus in ihr Leben aufnehmen. Eigentlich ist Versöhnung von Gott für die ganze Welt geschaffen. Wirksam wird es für die, die Jesus persönlich annehmen. Dann kam Jesus, als er sein Blut dort abgegeben hat, im Allerheiligsten oder dargebracht hat. Dann kam Jesus zurück und lebte 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen und erklärte ihnen das Reich Gottes bis zum Himmelfahrt. So steht es geschrieben, Hebräerbrief, die Evangelien berichten darüber. Deshalb manche wundern sich, auf Verstehungsmorgen, Jesus kümmert sich um die weinende, verzweifelte Maria. Sie will ihn anfassen und er sagt, nee, fass mich nicht an, ich war noch nicht bei meinem Vater. Und dann sagt er, ich gehe jetzt auf zu meinem Vater und zu eurem Gott. Aber geh und sag den anderen Jüngern schon mal, ich bin auferstanden, sagt auch anderen Frauen. Und dann bringt er sein Blut da, dann kommt er zurück, erscheint bei seinen Jüngern und die dürfen ihn dann anfassen. Warum? Er hat als hoher Priester jetzt sein Blut inzwischen dargebracht und blieb dann 40 Tage bei ihnen. Himmelfahrt, wir haben darüber gesprochen, wurde er wieder auch als König eingesetzt. Gibt es vom letzten oder vorletzten Jahr ganz gute Ausarbeitungen, eine Predigt, die ich da gesprochen habe, ein Thema. Das kannst du dir bitte anhören, um da einfach auch nochmal zu sehen, was passierte eigentlich an Himmelfahrt. Und Jesus ist in dieses Allerheiligste hineingegangen als unser Vorläufer, in die direkte Gegenwart Gottes. Und die Bibel sagt, da ist er vorausgegangen, wir werden ihm auch dorthin folgen. Unser Weg geht dort auch hin. So, und er sagt, diese Gewissheit haben wir als einen sicheren und festen Anker für die Seele. Der Anker, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Also, er sagt, diese Hoffnung, das ist also ist ein Anker für unsere Gedanken, also für unsere Seele, für unser Denken, für unser Wollen, für unser Fühlen. Und die Frage ist, wo haben wir unseren Anker geworfen? Schiffe gehen vor Anker, Menschen gehen in ihrem Leben an gewissen Lebensorten für einen gewissen Zeitraum oder manchmal auch für den Rest ihres Lebens vor Anker. Aber wo haben wir geistlich unseren Anker festgemacht? Unsere Seele, mit unserer Seele, unserem Geist, aber auch mit unserem körperlichen Befinden. Ist dein Anker im Allerheiligsten bei Jesus festgemacht oder ist er festgemacht in den Lebensumständen? Gott zeigte mir einmal in einem Bild, wie das so war. Da ist jemand, der in seinem Christusboot ist, so möchte ich es mal nennen. Und er hat Anker geworfen in das stürmische Meer. Und der Anker verhakte sich manches Mal und das Schiff drohte immer zu kentern oder auch mit zu viel Wasser gefüllt zu werden. Und dann zeigte Gott mir eine Person, die in einen Sturm kam und die warf den Anker nach oben in die Luft. Und dann sah ich, wie dieser Anker ins Allerheiligste hineinflog und dort festgemacht wurde. Und der Sturm unten tobte, die Wellen gingen hoch, das Schiff wackelte auch ganz enorm, aber es konnte nicht kentern, nicht untergehen, es war oben im Himmel verankert. Und das sagt die Bibel, wir haben diese Hoffnung, wir sind verankert bei Gott, verankert im Himmel, verankert bei ihm. Das, sagt er, das müssen wir ergreifen, haben wir reden. Wir müssen sagen, jawohl, dazu bin ich berufen, da ist mein Ankerplatz. Nicht in den Umständen, sondern bei ihm. Die Bedeutung des Wortes Hoffnung, das griechische Wort ist Elpis, also nicht Elvis, Elpis und bedeutet Hoffnung, Aussicht, Erwartung. Wenn du die Erklärung weiterliest, heißt es eigentlich, oder sag mal, Hoffnung ist wie Glauben, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, wie Dinge geschehen werden, aber ich weiß, es wird geschehen und ich werde es erleben. Zum Beispiel sagt die Bibel, die Hoffnung der Auferstehung. Hoffnung ist wie Glauben. Glaubst du, dass du einmal auferstehen wirst? Das nennt die Bibel aber nicht Glauben, das nennt sie Hoffnung. Glaubst du, dass Jesus einmal wiederkommt? Das nennt die Bibel aber nicht Glauben, das nennt sie Hoffnung. Glaubst du an ein ewiges Leben? Ja, die Bibel nennt das Hoffnung. Sie nennt es nicht Glauben, es ist unsere Hoffnung. Und in der Bibel ist Hoffnung, ich weiß, Jesus wird wiederkommen. Ich weiß nicht, wann er kommt, aber er wird wiederkommen. Hoffnung sagt, ich bin in einer schwierigen Notlage, in einer schwierigen Situation. Ich weiß im Moment keinen Ausweg. Aber ich weiß, mein Gott ist da und mein Gott wird mir raushelfen. Er ist in meinem Leben, ich weiß nicht, wie er es macht, ich weiß nicht, wann er es macht und ich weiß auch nicht, ob er es macht, aber ich weiß, er ist in meinem Leben, ich vertraue in ihm und ich weiß, dass er sich um mich kümmert. Das ist Hoffnung. Ich weiß, ich werde, auf Deutsch, ich werde nicht untergehen, auch wenn das Wasser mir bis zum Hals steht. Und Gott kümmert sich um uns. Ich sagte aber vor ein paar Jahrzehnten, als ich in Spanien war, in Puerto Cabo Pino. Dort bin ich dann raus ins Meer. Eigentlich war es gar nicht so schlimm, dort zu schwimmen. Es waren viele flachere Bereiche. Ich bin ja eigentlich so mehr der Entenschwimm-Typ, Bleientenschwimmer, habe nicht die Ausdauer. Und auf einmal, ich habe das nicht gemerkt, irgendwie hat mich die Strömung weiter rausgezogen. Und ich hatte keinen Grund mehr unter den Füßen. Ich habe gerudert wie verrückt und ich merkte nur eins, ich komme nicht zurück. Ein Engländer schwamm an mir vorbei. Ich habe ihm gesagt, du musst mir helfen, ich habe keine Kraft mehr, ich gehe unter. Der sagte, du schaffst das schon. Und ist einfach weiter geschwommen. Jetzt weißt du, warum die Engländer aus der EU fliegen. Nein, okay. Er hat gesagt, so. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich ertrinke, ich brauche deine Hilfe, ich brauche jetzt deine Hilfe. Du musst irgendetwas für mich tun. Ich wusste nicht was, ich wusste nur Hilfe, Herr. Und auf einmal merkte ich, dass ich unter meinen Füßen einen Sandhaufen bildete, einen Hügel. Und ich stand, dann ruhte ich mich aus und dann bin ich zurückgeschwommen. So, was war passiert? Als Marita und ich mal in einem geistlichen Lebenscheck waren und Man nannte es auch Befreiungsdienst, wo wir sagten, einfach, wo wir andere geistliche Leiter in unser Leben reinschauen ließen und sagen, schaut mal in der Vergangenheit, wo Dinge auch gewesen sind oder wo wir an Dingen vielleicht hängen geblieben sind. Aber bei dieser Sitzung, da zeigte der Heilige Geist, damals, als du dort im Meer warst und sagst, Herr, rette mich, hilf mir, hat Gott Engel unter Wasser geschickt, die schoben von verschiedenen Seiten Sand unter deine Füße zusammen, damit du dich ausruhen konntest und dann weiterschwimmen. Gott, er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf deinen Wegen, auf all deinen Wegen sogar. Er ist da, er ist real. Und wenn er sich entschieden hätte, lassen wir den Herbert das Meerwasser trinken, dann wäre ich jetzt bei ihm und heute Morgen nicht hier. Paulus sagt, das wäre besser. Ich meine nicht auf meine Person bezogen. Er bezieht es auf seine eigene Person, besser bei ihm zu sein. So, wir haben eine lebendige Hoffnung. Hoffnung ist also wie Glauben. Glaube ist immer jetzt. Glaube weiß, sagt, ich weiß, ich bin errettet. Glaube weiß, ich habe ewiges Leben. Aber ich habe es in mir, aber ich weiß nicht, wann ich dort in die Ewigkeit, in dieses ewige Leben eintauchen werde. Aber mein Glaube, ich weiß, ich bin errettet. Aber ich weiß noch nicht, wann ich dort hineinkomme, in den Himmel, hineingerettet werde, dort von dieser Erde weg, meint die Schrift damit. Das nennt sie wieder Hoffnung. Also ich habe Glaube und Hoffnung. Deshalb Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei bleiben, die Liebe unter ihnen ist die größere. Jesus ist die Hoffnung und gibt jedem Hoffnung, der sie möchte. Menschen, die ohne Gott leben, haben keine wirkliche Hoffnung. Sprüche 11, Vers 7 sagt, mit dem Tod eines gottlosen Menschen geht seine Hoffnung verloren und die trügerische Erwartung ist verloren. Noch ein Nachsatz, auch im Sprüche 11, Vers 8. Für alle, die denken, Gott hat dich in deiner Bedrängnis vergessen. Nein, hat er nicht. Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit und es kommt der Gottlose an seine Stelle. Hast du es gehört? Der Gerechte wird aus der Bedrängnis befreit. Das ist Hoffnung. Aber auch Wissen, ich meine, Glaube, Hoffnung ist wie Glaube. Ich weiß nicht, wann ich aus meiner bedrängenden Situation herauskomme. Aber ich weiß, Gott wird mich rausholen. Ich weiß nicht, wie er es machen wird, aber ich weiß, er wird es tun. Ich weiß es. So, das ist Hoffnung. Und er sagt, der Gottlose, der Mensch ohne Gott, ohne Jesus, wenn er tot ist, ist doch die Hoffnung dahin. Aber wir nehmen unsere Hoffnung und unseren Glauben mit, auch in die Ewigkeit. Wir wissen, wo wir hingehen. Gläubige Menschen, wir sehen zum Beispiel den Menschen ohne Hoffnung, Menschen ohne Jesus, zum Beispiel, wenn sie Arbeitslosigkeit betrifft. Was soll jetzt aus mir werden? Wer nimmt mich noch in dem Alter? Wovon sollen wir leben? Die Wohnung ist gekündigt worden. Wir leben auf der Straße. Wir werden als Obdachlose landen. Zukunftsängste. Es gibt keine Zukunft mehr für uns. Kann mir ja gleich den Strick nehmen. Ehe, Kinderprobleme, Familienprobleme. Unsere Familie geht den Bach runter. Lassen wir uns am besten scheiden. Keine Hoffnung auf Wiederherstellung, auf Heilung, auf Veränderung. Das ist der Mensch, der ohne Gott lebt. Krankheit oder Einsamkeit. Einsamkeit, ich habe keinen Menschen, niemand ist da. Krankheit, kein Arzt kann mehr etwas für mich tun, ich habe keine Hoffnung. Der Tod, wo komme ich hin? Gibt es ein ewiges Leben? Menschen ohne Jesus, ich würde es so definieren, so habe ich es auch definiert heute oder gestern, als ich es geschrieben habe, weil sie ihn nicht kennen, wenden sie sich nicht an ihn und wissen auch nicht, dass er ihnen so gerne helfen würde. Der Herr würde ihnen so gerne helfen, aber sie kennen ihn nicht. Deshalb ist unsere Verantwortung, es allen Menschen um uns herum zu sagen, es gibt einen Jesus, es gibt einen Gott, der dir zur Seite stehen möchte und der dich durch das Leben tragen möchte. Wenn du nicht mehr laufen kannst, dass der dich auf den Arm nehmen wird und dich tragen wird und ans sichere Ziel bringt. Das müssen wir weitergeben, sonst sterben Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit. Gläubige Menschen sollten und können voller Hoffnung und vertrauensvoll leben. Ich weiß, wenn ich das jetzt so sage, dann liebt es der Feind, das gerne so als Kritik an deinem Leben umzukehren. So nach dem Motto, du liest dann gewisse Bibelversen, okay, es geht mir schon so bescheuert in meiner Situation und jetzt kriege ich noch eins mit der Bibel drauf. So arbeitet der Feind. Gott aber hat sein Wort uns gegeben, damit es ein Weg auf, ein Licht auf unserem Weg ist. Er sagt, damit du weißt, wie du laufen kannst, damit du weißt, wo deine Reise hingeht. Der Feind sagt, siehst du, jetzt kriegst du noch einen drauf. Bitte, wenn du solche Gedanken heute Morgen bekommst, jetzt kriege ich einen drauf, dann sagst du einfach, pfui. Ein Hund geht dann runter, der Teufel auch. Sag ihm, pfui. Lass dich doch nicht, Entschuldigung, in deinen Gedanken von diesem Typ vollkotzen. Dafür bist du nicht geschaffen. Du bist geschaffen, damit in deinem Verstand, in deinem Denken die Herrlichkeit Gottes triumphiert. In 1. Petrus 1 gibt es etwas sehr Ermutigendes, ab Vers 3 und Vers 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, beachte, das steht nicht, der wegen unserer großen Verdienste, der wegen seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Er hat uns, die wir ohne Hoffnung waren, als wir wiedergeboren, hat er uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Kolosser 1,27 sagt, Christus in euch ist die Hoffnung. Er ist der Gott aller Hoffnung. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, man könnte auch sagen Gnade, uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für uns. Das Erbteil, das wir hier schon angetreten haben, ist aufbewahrt im Himmel für dich und für mich. Wir gehen in eine glorreiche Zukunft. Das musst du immer wissen. Egal wie stark die Bedrängnis ist, egal wie angefochten du bist, es gibt eine großartige Zukunft für dich und mich. Wir sind wiedergeboren hinein in eine lebendige Hoffnung, hinein in unseren Jesus Christus. Glaubst du, dass Jesus hoffnungslos ist? Er ist voller Hoffnung, voller Glauben. Und Gott sagt, du hast nicht Hoffnung in deinem Leben. Du kannst die Hoffnung auch nicht produzieren irgendwie. Aber ich, Gott sagt, ich komme und transportiere dich in meinen Sohn hinein. Du bist jetzt in Christus, jetzt bist du von Hoffnung umgeben und deshalb bist du voll mit Hoffnung eingepackt und die Hoffnung lebt in dir. Nur unsere Seele kannte das bisher nicht. Sie muss sich erst mal dran gewöhnen und diesen, der die gute Hoffnung ist, auch kennenlernen. Das Verständnis von Hoffnung ist ja so einfach in unserem, oder fast nichts sagen, in unserem Alltag geworden. Ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Ja. Oder wie sagt der Lehrer zu dem Schüler, also mein lieber Junge, ich hoffe, dass ich dich nächste Woche nicht wieder beim Abschreiben erwische. Er sagt, Herr Lehrer, das hoffe ich auch. So, Hoffnung, das meint die Bibel aber nicht mit Hoffnung. If Psalm 27, Vers 3 sagt, dass es manches Mal ganz heiß um uns werden kann, dass wir in Bedrohung kommen, dass der Feind wirklich das Kriegsbeil gegen uns ausgräbt. Aber David, der dann gelernt hatte, an dem Herzen Gottes zu leben, nach vielen Turbulenzen in seinem Leben, vielen Fehlschlägen in seinem Leben, vielen Versagen in seinem Leben, wo man sagt, Mensch, so einem Typ hätte ich doch keine Chance mehr gegeben. Aber Gott ist der Gott der Hoffnung für die Hoffnungslosen, die sagen, ich habe mein Leben versaut, ich habe mein Leben selber ausmanövriert. David sagt, Leute, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, Psalm 27, Vers 3, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Im Psalm 119 sagt er, wenn Feinde sitzen und über mich beratschlagen, wie sie mich fertig machen könnten, wie sie mich umbringen könnten. Während sie also so Pläne für meinen Untergang schmieden, dein Knecht sitzt und betrachtet dein Wort. Das ist mir eine Freude. Merkst du, wo der Anker ist? Im Wort und bei Gott. Und er sagt, die können mir nichts tun. Die können nur so weit an mein Leben ran, wie Gott es zulässt. Ich bin vertrauensvoll und ich bin sicher in der Hand meines Herrn. Jesus wird als der Gott aller Hoffnung und allen Trostes bezeichnet. Oder er ist es. Römer 15,4. Denn alles, was früher geschrieben ist, also in den Schriften, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Ausharren und durch Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wir wissen, es gibt im Wort Gottes, da gibt es Graphe, das sind die Schriften, das ganze Niedergeschriebene. Da ist das Logos, Jesus wird das Logos Gottes bezeichnet. Logos ist alles, was Gott je gesprochen hat und was er ist. Also nicht Essen, sondern sein Dasein. Das ist Logos. Und Gott hat so viel gesprochen, er sagt, Johannes sagt, die ganze Welt würde die Bücher nicht fassen, wenn man alles aufschreiben würde, was allein Jesus getan hat. Er sagt, so reicht der Platz nicht. So viel wurde geschrieben. Jesus ist das Logos. Graphe ist, das sind die Schriften, was wir als Bibel in der Hand haben. Das ist Graphe. Und er sagt, diese Bibel, diese Schriften sind euch gegeben, damit ihr darin lernt, ein Leben in Ausharrung zu leben, euch da hineinzubewegen, unter Ermutigung, Ermunterung. Das Wort heißt Paraklesis. Para ist neben Klesis herbeigerufen. Gott ist immer, wenn du und ich in Schwierigkeiten sind, dann sagt er, bleib doch an meiner Seite. Interessant, Jesus wird ja der Parakletos genannt, nicht nur der Heilige Geist. 1. Johannes 2, Vers 1, und ob jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Das stimmt ja so nicht, steht nicht in der Bibel geschrieben. Denn wenn wir gesündigt haben, dann haben wir einen Fürsprecher, Parakletos. Und dann heißt es Pros, zum Vater hin. Er sagt, mach dir keine Sorgen, du bist vom Weg abgekommen. Gott sagt, du bist in Schwierigkeiten, du hast nicht mehr den Durchblick. Gott sagt, keine Sorge. Und Johannes schreibt es in 1. Johannes 2, er hat es selber erlebt. Er sagt, du hast doch den Parakletos, den an deine Seite gerufenen, Jesus. Und er wird dich auf jeden Fall zum Vater bringen. Mach dir keine Sorgen, du wirst nicht untergehen, bleibe nur an meiner Seite. Und in jedem Sturm, in dem du und ich uns bewegen, der trifft auch Jesus, der mit uns unterwegs ist. Ich bin bei euch alle Tage. Ach, die Losung fehlt eigentlich da drauf. Der Monatsspruch. Er ist bei uns alle Tage. Er begleitet uns. Er ist ja heute Morgen hier. Der Heilige Geist ist hier. Der Vater ist hier. Jesus sagt, ich werde hingehen zum Vater, aber dann werden wir kommen und Wohnung bei euch machen. Und dann gebe ich euch noch den Heiligen Geist, der wird in euch sein. Und das ist ja so stark in Matthäus 20, 19 bis 20. Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Ich versichere euch, ich bin jeden Tag bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Eigentlich das Ende dieses Äons, dieses Zeitalters. Wir leben ja zurzeit gerade im Zeitalter der Gnade. Die ganze Gottesgeschichte ist in Zeitaltern, in Äonen aufgezeichnet. Und wir leben nicht mehr im Zeitalter des Gesetzes, wir leben gerade im Zeitalter der Gnade. Und er sagt, bis zum Ende dieses Zeitalters, das Zeitalter der Gnade. Wenn Jesus wiederkommt, wir zu ihm entrückt werden in den Wolken, dann endet das Zeitalter der Gnade. Und bei der Entrückung geht ja der Heilige Geist mit von dieser Erde und Satan wütet dann 3,5 Jahre auf dieser Erde. Aber das habt ihr ja schon in der Kinderkirche gelernt. Aber ich werde es trotzdem mal wiederholen. Römer 15,4. Alles, was also früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben. Also für unseren Unterricht. Nicht, ich belehre dich mal. Damit wir wissen, was abgeht. Damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung, die Tröstung der Schriften, die Schriften möchten uns ermuntern, trösten. Gott möchte uns mit seinem Wort nicht bedrohen. Also er sagt, es gibt Grafe, diese Schriften, unsere Bibel will uns ermutigen. Will uns ermutigen, lass dich nicht zur Sünde verführen, denn dann verrottet deine Seele, dann kommst du um. Mach das bitte nicht, sagt Gott. Deshalb, ich lege dir vor, den Weg zum Tod und zum Leben. Du Mensch musst jetzt entscheiden, willst du Tod oder wirst du leben? Das musst du entscheiden. Alles, was früher geschrieben ist, zu unserer Belehrung, damit wir durch Ausharren und durch die Ermunterung der Grafe, der Schriften, die Hoffnung haben. Wir haben durch die Schriften Hoffnung bekommen. Sicherheit. Gott hat anderen aus der Patsche geholfen. Er wird mir auch raushelfen. Gott ist mit den anderen unterwegs gewesen in hoffnungslosen Situationen. Er wird auch mit mir unterwegs sein. Paulus sagt einmal, alle Hoffnung hatten wir aufgegeben. Wir haben mit dem Leben abgeschlossen. Aber auf einmal, wie Scotty Beeman, holte Gott uns aus der Situation heraus. Er holte uns und befreite uns. Also Grafe, Jesus das Logos, Gott ja zu uns. Und dann sagt, hat die Bibel, die Schrift, sagt, spricht vom Rema. Rema ist das tägliche, frische Sprechen Gottes zu uns. Diese persönliche Lebensbeziehung, die wir mit ihm haben. Es ist ja interessant, bei uns in der Bibel steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da steht Rema. Rema ist immer ein frischer, aktueller Ausspruch an dich. Ja? Es ist nicht so, dass ich Marita heute Morgen sage, Schatz, ich liebe dich. Ich sage nicht zu ihr, Schatz, vor ein paar Wochen schrieb ich dir ein paar Zeilen, lies sie nach, damit du weißt, was ich dir sagen wollte. Nein, nein, es ist immer frisch. Es ist immer frisch. Gott redet frisch zu uns. Wir haben 24 Stunden Kommunikationsmöglichkeit mit Gott. Und ich liebe es im Alltag, im Tag, in der Nacht, im Müden wie im Munteren, im Krankensein wie im Gesundsein. Ich liebe es, mit ihm zu sein. Er ist immer da. Der Gott der Hoffnung, da haben wir es, Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Also Paulus sagt, ich habe einen Wunsch für euch, dass dieser Gott, den ich kenne, euch total mit Freude und Frieden und Glauben erfüllt. Das kannst du dir nicht einfach backen. Wenn du die Schriften liest, die Grafe liest, dann steht Glaube in dir auf. Und der Heilige Geist nimmt manchmal Schriftworte heraus und macht sie in deinem Leben zu einem Rema und du weißt, das ist jetzt frisches, lebendiges Brot für mich oder für eine Situation oder in einer Fürbitte oder in einem Kampfgebet. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, damit ihr überreich, überfließend, überströmend seid in der Hoffnung, damit ihr überströmend seid in der Hoffnung, jetzt pass auf, was kommt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, wer in uns die Hoffnung frisch hält und wach hält und immer wieder anfacht? Es ist das Wort, es ist aber auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist sagt, ich ermuntere dich, halte die Hoffnung fest. Gott hat versprochen, er wird dir helfen in deiner Situation. Du weißt nicht, wie es geschehen wird. Aber wisse, Gott ist mit dir und er hat alles in der Hand. Und du bist nicht den Elementen oder dem Feind oder sonstigen Situationen ausgesetzt. Und überlassen, also manchmal schon aus, aber nicht, ihn nicht überlassen. Überreich in der Hoffnung und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es bedeutet, es ist nicht deine Kraft. Überreich in der Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist in uns ist es, der es bewirkt. Und Hebräer 10, 23 sagt, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Wenn wir sagen, es gibt keine Hoffnung mehr für uns, dann heißt das, wir sagen, Gott ist ein Lügner. Aber Gott sagt, ich bin der Gott der Hoffnung. Du weißt nicht, wie du da rauskommst aus deiner Situation. Gott sagt, ich weiß das. Aber er sagt, ich bin doch bei dir. Ich werde dir den Weg zeigen, ich werde dir helfen. ich habe mir so eine kleine Tabelle gemacht, die würde ich gern nochmal uns gegenüberstellen. Beachte, es geht aber nicht darum, dich irgendwie unter Druck zu setzen oder dir einen draufzugeben, sondern ich bete zum Heiligen Geist, dass es so ein Augenöffner wird, damit wir uns mit hineinnehmen lassen in das dritte Feld, in den dritten Bereich der Tabelle. Denn da ist ein Leben drin möglich. Apostel Johannes sagt, ich schreibe euch, ihr Jünglinge, ihr jungen Männer. Nein, ich schreibe euch Kinder, Entschuldigung. Ich schreibe euch Kinder, euch sind die Sünden vergeben. Halleluja, die Sünden sind mir vergeben. Mehr weiß man am Anfang oft nicht. Aber wenn du in ein neues Leben kommst, dann wirst du sehr schlau, melde dich also an. Dann, ich schreibe euch jungen Männer, ihr jungen Männer, ihr seid stark geworden, weil das Wort Gottes in euch ist und ihr habt dadurch den Feind überwunden. Das ist unsere Waffe. Das Wort Gottes, auch das Rema Gottes. Und manches Mal, wenn Situationen sind, und die Bibel sagt, wie empfangen wir Rema in den Situationen, in der Waffenrüstung heißt es, bei uns steht geschrieben, und ergreift das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Steht ja da so nicht geschrieben. Es steht geschrieben, ergreift das Schwert, den Dolch des Geistes, also von mir auch das Schwert, aber das Dolch ist eine Nahkampfwaffe. Ergreift den Dolch des Geistes, welches ist Rema Gottes. Frische Zusage von Gott, wie komme ich aus dieser Situation heraus oder wie soll ich mich entscheiden, wie soll ich handeln in dieser Situation, denn du bist ja mein guter Ratgeber, mein Vater. Und er gibt uns ein Rema. Und dann sagt, ist bei uns Schluss, Punkt. Aber im Griechischen geht es weiter. Bei uns geht dann mit jedem Gebet und Flehen, betet hierin für mich und auch für alle Heiligen und auch für mich. Aber im Griechischen geht es einfach weiter. Ergreift den Dolch des Geistes, welcher, oder wörtlich heißt nicht ergreift, sondern es heißt sogar empfangt. Empfangt den Dolch des Geistes, ich übergebe dir den Dolch des Geistes, empfange ihn, durch jedes Gebet und Flehen im Geist. Da steht nicht Meta mit, sondern da steht Dia, durch. Das griechische Wort für durch. Und da steht Dia. Wie empfange ich Rema? Durch Beten im Geist. Wenn ich vor einer Situation stehe und ich weiß von Gott keine Antwort, keine Lösung, dann fange ich an, im Geist zu beten. Meistens fange ich an zu singen. Du bist der Herr dieser Situation. Du hast Wege aus dieser Situation. Und dann fange ich an, Gott anzubeten. Die Situation ist genauso schlimm, die Bedrängnis ist genauso schlimm, der Schmerz ist genauso groß, es hat sich nichts verändert. Aber ich will ein Rema, wie ich da rauskomme. Und dann fange ich an, im Geist zu beten. Und auf einmal kommen Worte in meine Gedanken. Ja. Zum Beispiel, wenn ich mich wie eingemauert fühle. Ich habe mal für jemanden gebetet, Gott sagt, bete für eine Familie. Und ich habe für diese Familie gebetet und ich wusste nicht was, was soll ich für sie beten? Oh Herr, du liebst Familien, ich danke den Familien. Oh, Familien ist ja sowas Schönes, Herr. Du bist Familienmensch, Gott. Oh, Vater, ich danke dir, dass du mein unser Familienpapa bist. Gott sagt, hätte ich dich bloß nicht angesprochen, du nervst. Okay, aber er wird das zarter sagen. Nein, er sagt, bete für die Familie, also bete ich. Fange ich an, im Geist zu beten. Ich will jetzt ein Rema haben. Und dann holte der Heilige Geist hervor, das Wort Gottes, aus dem Wort Gottes ein Rema. Dazu ist es erschienen, der Sohn Gottes, die Werke des Teufels zu zerstören. Und dann sage ich, Teufel, im Namen Jesu, ich zerstöre jetzt deine Werke im Leben dieser Familie und ich befehle sie dir zu verlassen. Und da waren starke Festungen im Leben dieser Familie. Und das ging gar nicht so einfach. Und ich merkte in meinem Geist, das genügt nicht. Also fing ich weiter im Geist. Ich reiße es nieder. Und dann fing neue Worte kamen in Deutsch, in die Gedanken. Und ich reiße es nieder. Ich stürze es. Ich zerstöre es. Schließlich habe ich am Boden gelegen und habe gebetet. Ich nehme das Beispiel gerne immer wieder, weil es eine Extremsituation war. Aber es gibt viele einfache andere. Am Boden gelegen. Und ich habe einen Kampf geführt, im Gebet für diese Familie, dass ich so laut wurde, dass Marita runterkam ins Wohnzimmer und sagt, Herbert, die hören dich bis auf die Straße. Verstehst du? Aber weißt du, auf einmal merkte ich, jetzt ist es durch. Und dann stand ich auf Und sage ich, danke dir, Vater, ich preise dich über diese Familie. Danke für den Sieg und danke, dass es zum Guten wird. Hinterher habe ich die Geschichte dieser Familie gehört. Hoffnungslos. Geister des Todes. Mächte, die diese Familie zerstören wollten. Suizid, Wünsche und Planungen. Aber Gott hat es verhindert. Und er sucht Menschen wie dich und mich, die im Geist beten und die Waffen annehmen. Ich sagte Menschen, erste Kategorie ist Menschen ohne Hoffnung. Die zweite Tabelle Kategorie, und da fühlte ich nicht angegriffen, aber ich habe keinen anderen Namen gewählt, weil der Hiob ist mir da ein Vorbild. Hiob war ein total gerechter Mann und er lebte nach dem Wort Gottes. Der handelte nach dem Wort Gottes, wo mancher Neutestamentler sich mal eine Scheibe abschneiden könnte. Aber trotzdem, er hatte keinen Glauben. Er hatte immer Angst, dass ihm was Negatives passieren könnte. Zum Beispiel, wenn seine Kinder Geburtstag feierten oder eine Party feierten, dann hat er extra Opfer gebracht, falls sie sündigen oder was Schlimmes tun sollten, damit bloß kein Gericht sie trifft, hat er vorher Opfer gebracht und so weiter, damit alles glatt geht. Und dann kam die Katastrophe über sein Leben. Übrigens, die Katastrophe Hiobs, diese ganze schlimme Situation seines Lebens, sie dauerte 9 Monate. Ja. Und einmal sagen Christen, oh, ich bin wie Hiob. Wünsch dir nicht, wie Hiob zu sein. Also diese zweite Gruppe, ich würde sie Hiobs-Christen oder Gesetzestuer, Wortproklamierer auch. Die dritte Kategorie sind mit Gott Vertraute. Sie kennen ihren Vater. Ich schreibe euch Kindlein, euch sind die Sünden vergeben. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, ihr habt das Wort Gottes in euch, seid stark geworden und ihr habt den Bösewicht überwunden. Ich schreibe euch Vätern. Gott sagt, er möchte, dass wir Väter und Mütter in Christus werden. Er sagt, ihr kennt den, der von Anfang ist. Ihr seid zur Ruhe gekommen. Ihr wisst, egal wie der Sturm tobt, egal was um dich herum geschieht, ihr kennt den Vater persönlich. Dazu sind du und ich berufen, den Vater persönlich zu kennen. Aber wie reagieren wir, wie der Mensch ohne Hoffnung reagiert, haben wir gesagt, Arbeitslosigkeit. Zum Beispiel, wir werden gekündigt. Der, der Gott auch liebt und treu zum Wort steht, er geht her, es steht doch geschrieben, dass du für mich sorgst, Gott. Aber warum passiert mir das? Wo bist du, Gott? Wieso hat man mich gefeuert? Das ist eigentlich Gott anklagen, oder? So, warum tust du das? Der, der Gott kennt, er weiß, Vater, du wirst für mich sorgen. Ich bin zwar meinen Job los, aber ich vertraue dir. Ich weiß, du hast etwas Neues für mich. Ich bin schon gespannt, was du für mich hast, Vater. Vertrauen in Gott. Und ich lade dich ein, in diese persönliche Beziehung mit ihm zu kommen. Wenn du nur ein Wortchrist bist, aber keiner, der den Vater kennt, und ich liebe es, mit ihm zu sein, jede Stunde, jede Sekunde meines Lebens, mit ihm zu reden, er ist da, er ist hier. Er ist hier. Deshalb können wir ja auch prophetisch reden. Deshalb kann ich Worte direkt vom Himmel weiter an dich geben, könntest du übrigens auch, weil er nämlich hier ist. Er ist gegenwärtig. Das ist doch das Tolle. So, Wohnungskündigung. Wieso lässt Gott das zu? Bei dieser Wohnungsnot, wir kriegen doch nie eine Wohnung. Ich dachte, du willst mich versorgen. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Und was ihr essen, was ihr trinken, was ihr anziehen sollt. Und nu? Das ist, und ich habe proklamiert, ich werde nie meinen Job verlieren. Ich habe proklamiert, ich werde nie in Wohnungsschwierigkeiten kommen. Ich proklamiere, weil Gott für mich sorgt. Glaub mir, deine Proklamationen werden auf jeden Fall irgendwann mal einem Test unterzogen. Sonst sind es nur Worte. Aber der, der mit Gott im Vertrauen lebt und ihn kennt, er sagt, du bist ein guter Vater. Auch hier bezüglich einer Wohnung versorgst du mich. Vielleicht hast du sogar was Besseres für mich. Und der einzige Weg für mich, das Bessere zu erleben oder zu empfangen war, dass du mich hier rausschmeißt. Wie machen das denn die Adler? Die Jungen, die wollen nicht aus dem Nest. Und eines Tages kommen die Eltern und sagen, es ist genug. Nicht den ganzen Tag im Nest sitzen, Papa und Mama schaffen das Fresschen herbei. Wenn die Adler ihr Alter erreicht haben, schubsen die Eltern sie raus. Einfach diesen riesen Hang runter, sie schubsen sie raus. Aber dann fliegen die Eltern hin, spannen ihre Flügel, sie beobachten das und sie merken, wenn ein Adlerjunges nicht es so schaffen würde, dann gehen sie mit ihren Flügeln runter und fangen es auf. Auch der Herr trägt uns auf unseren Flügeln und er bedeckt uns auch mit seinen Flügeln. Zukunftsängste, wenn wir nur Kopfchristen, Vernunftchristen sind, da sagen wir, hast du nicht gesagt, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung, hat doch der Herbert gerade am Anfang gelesen, ich habe es geglaubt und jetzt? Wo ist denn meine Zukunft und meine Hoffnung? Job ist weg, Wohnung ist weg, Zukunft ist weg, Hoffnung ist auch weg. Der, der Gott vertraut und ihn kennt, Vater, ich vertraue dir, du hast mir versichert, mach dir keine Sorgen um deinen Lebensunterhalt, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ehe-Kinder-Probleme. Ich proklamiere Wiederherstellung über meine Ehe und meine Familie. Aber er tut nichts. Du tust nichts, Gott. Warum stellst du sie nicht wieder her? Ich habe doch gesagt, du sollst was machen. Vielleicht müsste der Proklamierer erstmal zulassen, dass bei ihm was gemacht wird. Der, der Gott vertraut, sagt, du bist mein wunderbarer Ratgeber und Helfer. Ich vertraue dir und ich werde deinem Rat folgen, wie auch Wiederherstellung in meiner Ehe und Familie geschehen kann. Denn wir tragen Verantwortung füreinander, auch in unseren Familien. Einsamkeit. Der, der ein Kopfchrist ist oder einen guten Gottesdienst war, wo vielleicht High-Life-Party-Stimmung war oder besondere Anbetung. Oh, ich fühle, wie Gott da ist, aber dann zu Hause, ich fühle mich allein. Wo ist denn Gott jetzt? Der, der mit Gott lebt. Egal, wie sagt der Liederdichter, wenn ich auch gleich nichts spüre von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziel. Der hat gewusst, wovon er geschrieben hat. Du bringst mich zum Ziel. Ich spüre dich zwar nicht, ich sehe dich im Moment nicht. Es scheint so, als seist du nicht da, aber du bringst mich doch zum Ziel, weil du da bist. Und der, der Gott kennt, er sagt, Vater, du bist bei mir. Niemals lässt du mich allein. Krankheit. Der Proklamierer, der mit dem Wort einfach bekennt und es durchaus aufrichtig meint. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Absoluter 100% absolutamente no. Absolutamente no. Nee. Ah, das war Spanisch, nicht Italienisch. Okay. Absolut nicht. Nein, absolut nicht. Krankheit. Du bist doch mein Arzt. Wieso bin ich krank? Ich habe doch Heilung bekannt. Wieso bin ich jetzt krank? Der, der Gott kennt, der mit ihm vertraut ist, sagt Jesus, du entscheidest, wenn ich gehe. Entweder heilst du mich oder du holst mich zu dir. Aber wenn du mich heilst, ob du mich jetzt spontan heilst in einem Wunder durch die Gaben der Heilungen oder ob du mich, interessanterweise bei Heilung, in der Bibel steht oft das Therapie, das heißt ein Prozess von Heilung und Wiederherstellung. Wir lesen nur Heilung, wir wollen Knopf drücken, Cola komm raus. Gott, ich proklamiere Heilung für meinen Körper. Da kommt doch nichts raus. Nochmal Gott, ich werfe den zweiten Glaubenseuro rein, Proklamationseuro. Heilung für meinen Körper, kommt nichts, also stimmt wohl nicht. Ja? Weißt du, das ist, weil wir die Schriften nicht kennen. Aber wenn wir die Schriften kennen, dann bringen sie uns Auferbauung und sie bringen uns auch dazu, in Geduld und Vertrauen vor Gott zu sein. Schau, am Dienstag, da war ich noch einigermaßen fit. Aber Mittwochmorgen, ich wache auf, ich weiß nicht warum. Ich will es jetzt auch gar nicht wissen, warum. Es war mir kotzübel. Ich weiß nicht, kennst du das? Ist mir schlecht? So richtig, wenn du sagst, wo ist der Eimer, wo ist sonst? Und du weißt, da kommt sowieso nichts. Aber ich sage, das gibt es nicht. Und der ganze Körper, Gliederschmerzen. Und dann leicht erhöhte Temperatur. Oh nein. Gerade jetzt, wo so viele Aufgaben dir sind, und jetzt muss Marita noch meine zusätzlichen Aufgaben übernehmen in dieser Woche. So, ich sage, Schatz, ich kann nicht aufstehen. Und dann habe ich mich hingelegt und gesagt, Vater, Ich bin so froh, dass ich mit meinem Kotzübel und mit meinen Gliederschmerzen nicht allein bin. Ich bin so froh, dass du hier bei mir in meinem Zimmer bist. Das tröstet mich so ungemein, Vater. Es tröstet mich. Ja, und dann, meine eine Tochter war sehr besorgt, kam zwischendurch, Papa, kann ich dir was machen? Und dann, ja, sag ich, ich trinke eigentlich nicht so gern Cola. Ich sage, bring mir Cola, ist das Einzige, was vielleicht ein bisschen irgendwie gut tut. Also ich habe Wasser getrunken, dann war jetzt Lauf erst richtig. So, aber dann gegen Abend, sie sagt, Papa, du musst doch irgendwie was essen. Sag ich, hör mir auf mit Essen. Sag ich, kennst du das? Hör mir auf mit Essen. Ich sage, sag Mama, sie soll so ein kleines Süppchen machen, so Brühe mit ein paar Nüdelchen drin. Ich sage ihr, sie soll eine richtige Suppe machen. Nein, sag ich, jetzt kommt ja schon wieder alles hoch. Süppchen, paar Nüdelchen. Okay, dann hat Marita das gemacht. Ich bin dann runter, alles auf einen Teller. Und sie sagt, ich sage, Schatz, das kriege ich nicht auf. Ein Teller Süppchen, das war ja so ein Schälchen. Das geht nicht. Ach, das ist doch nicht viel. Ich habe 3-4 Löffelchen genommen und sage, ich sag, kennst du sowas? Und da bin ich wieder abgezogen, in mein Bett. Aber, und sag, wie gut, Herr, dass du dich um meinen Magen kümmerst. Danke, dass du hier bist. Ich bin so froh, Vater. Wie gut, dass du da bist. Hörst du? Wie gut, dass du da bist. Hallo. Nein, nein, ich proklamiere nicht. Ich kenne ihn. Er hat gesagt, er ist bei mir. In jeder Situation meines Lebens. Auch wenn mir kotzübel ist. Also das ist, wenn du auf die Kloschüssel rennst und dich übergibst, dann sagt Gott nicht, warte mal, ich muss gehen nach nebenan. Er kommt und hält dir deine Stirn, er hält dir deinen Kopf und sagt, ich bin bei dir. Hab keine Angst. Und dann merkt sich vor allem, oh, es wird besser. So ein halbes Stündchen. Da bin ich runter, da habe ich den Rest gegessen. Aber am nächsten Tag war das Übelkeit alles weg, aber kein Lauf, kein Gehen. Ich sage, Vater, wie schön, dass du hier bei mir bist. Du bist da. Oh, wie tut das so gut, dass du da bist. Wie tut das so gut. Das ist, wenn du Gott kennst. Wenn ich Gott nicht kennen würde. Herr, ich predige Heilung. Du bist unser Arzt. Wo bist du denn jetzt? Versteht? Das ist, wenn wir Gott nicht kennen. Dann bringen wir ihn auf die Anklagebank. Dann verurteilen wir. Und wir verstehen Dinge nicht. Ich weiß nicht, warum ich da gelegen habe. Ich weiß nur eins, er hat mir wieder hochgeholfen. Hallo? Und deshalb, manche Leute sagen, Herbert, mit Heilung, ich will wissen, wie es ist. Ich habe Personen gesagt, in den letzten Wochen und Monaten, ich habe 2 Heilungspredigten gehabt. Drittens, erstmals, der Herr ist wirklich unser Arzt. Zweite Predigt, erster Teil, wie Gott heilt. Dritte Predigt, zweiter Teil von Heilung, auf welche Art Gott heilt. 8 Wege, wie Heilung in unser Leben kommt. Und einer dieser Wege ist dieses spontane Heilungswunder, das wir erwarten. Wir wollen alle durch die Gaben der Heilungen, durch Bang, geheilt werden wollen. Ich habe aber 8 Wege gezeigt, wie geheilt wird. Und weißt du, da waren Leute krank, Herbert, kannst du sagen, was ich tun soll? Ich sage, ich schicke dir mein Konzept, ich schick dir mein Skript als PDF. Und dann hörst du es dir im Internet an. Wenn du gesund werden willst, hör es dir an und rede mit Gott und lass es auf dich wirken. Weißt du, was diese Leute getan haben? Ich glaube, kein einziger hat das angefordert. Kein einziger. Aber weiter gejammert, ich bin krank, mir geht schlecht, warum macht Gott nicht, warum Gott tut nicht. Weißt du, ich weiß, wir wollen nichts für uns tun. Wir wollen uns nicht in Beziehung mit Gott bewegen. Und dann klagen wir noch an, wieso machst du nicht? Hey, jetzt bin ich doch angriffig. Tod, habe Angst, werde ich wirklich bei Gott sein? Das wissen viele Christen nicht. Ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt und ich sage, wenn du heute stirbst, und es waren alles Christen anwesend, wenn du heute stirbst, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Oder sage ich mal so, wer von euch weiß nicht, ob er wirklich in den Himmel kommt? 40% der Pfingstgemeindegläubigen hat die Hand gehoben und gesagt, ich weiß nicht, ob ich wirklich ankommen werde. Hallo? Hallo? Das zeigt mir, sie lesen nicht in den Schriften. Sie haben keine Beziehung mit Gott. Sie sind vielleicht geistgetauft und reden wie die Weltmeister in Zungen, aber sie kennen Gott nicht und sie kennen seine Schriften nicht. Das ist der Unterschied. Dem Tod, wenn er an uns kommt, und er wird alle an uns herankommen, ich bin bei dem Herrn. Wir sehen uns wieder. Halleluja. Wenn wir einen Kranz oder einen Abschied haben bei einem anderen Bruder oder Schwester, Marita und ich, wir machen meistens ein Bouquet und dann ist immer eine Schleife dabei. Einmal unser Namen, aber zum anderen auf der zweiten steht, wir sehen uns wieder. Weil ich weiß, wir sehen uns wieder. Ich weiß, wir sehen uns wieder. Hallo? Ich weiß, sagt der geknechtete Ehemann. Oh Gott, ich sehe sie wieder. Nein, das kann umgekehrt genauso sein. Also sei immer ein bisschen vorsichtig. Ich werde noch zwei Statements dazu lesen und dann komme ich zum Schluss. Bei den Hiobs-Christen, die es durch ehrlich meinen, Hiobs meine ich wirklich, ich will das Wort tun, ein Gesetzestuer, wie die Pharisäer. Ich will die Pharisäer bis ins Kleinste verzehnten sie sogar Samenkörner. Ganz penibel. Und Jesus sagt, da seid ihr penibel, aber dass Gott euch gesagt hat, kümmert euch auch um eure Eltern, das tut ihr nicht. Und Jesus tadelt sie, weil sie ihre Eltern in Not alleine lassen. Hier auf Christen, Wortprogrammierer, Glaube ist für sie eine Leistung. Sie denken, wenn sie das Richtige tun oder Bibelworte, die Wahrheit, gesetzmäßig proklamieren, muss Gott gesetzmäßig handeln. Es sind Christen, die die Wahrheit kennen und sie oft auch lieben und die ihn, den Herrn, lieben. Aber bei Nichterfüllung des Proklamierten resignieren sie und geben auf oder klagen sogar Gott an. Ja, Gott steht zu seinem Wort. Aber was unser Leben angeht, so habe ich mir aufgeschrieben, weiß er sicher besser, was wann und wo zu tun ist. Und Gott ist immer noch souverän. Er kann tun, wann, was, wie und wo er will. Glaubst du das? Er kann das tun. Er ist Gott. Er ist Gott. Er ist Gott. Aber er steht auch zu seinem Wort. In der Regel kann man sagen, sie kennen Gott oft nur wortmäßig, haben aber keine persönliche Beziehung und Gemeinschaft mit ihrem himmlischen Vater. Beziehung entsteht jedoch in der Gemeinschaft mit dem Vater, da lernt man ihn persönlich kennen, lieben und vertrauen. Johannes sagt in 1. Johannes 1, gleich am Anfang, unsere Gemeinschaft, Koinonia, ist mit dem Vater und mit dem Sohn, mit Jesus Christus. Er sagt, ich schreibe euch dies, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Ich möchte mit uns Gemeinschaft. Und dann sagt er, unsere Gemeinschaft, Johannes, ich und mein Team, meine Leute, die um mich, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn, Jesus Christus. Unsere Gemeinschaft ist mit ihnen. Ich würde euch gerne in diese Gemeinschaft mit reinnehmen. Aber da müssen wir hingehen und sagen, ich will mal Zeit nehmen, auch für Gott. Und such dir die Zeit aus, du geh nicht her. Weißt du, das Fatale ist, Christen suchen sich manchmal Zeiten aus, wo sie mit Gott Gemeinschaft haben wollen, wo sie hundemüde sind. Niemand geht zu seiner Braut, wenn er lieber ins Bett möchte. Er geht hin, er duscht sich vielleicht, macht sich frisch und so weiter. Sagt, so, jetzt, Schatzi kommt gleich um die Ecke. Na, mein lieber Hamburger hier. Da sagst du, ja, die kommt schon wieder. Nein, die kommt doch schon wieder. Nein, so, wir... Guck doch eine Zeit, wo du sagst, ah, da bin ich jetzt erfrischt. Gott, diese Zeit der Erfrischung will ich nutzen. Oder geh mit Gott mal spazieren. Du musst ja nicht an deinem Tabernakel irgendwo in der Ecke auf den Knien sitzen, eine Kerze anzünden und die Bibel aufschlagen und dann so tun, als ob du liest. Wie ging das mal? Eine Schwester bekam Besuch von ihrem Pastor und immer in Problemen, immer in Schwierigkeiten. Und sie macht die Tür auf, er kommt rein und sagt, setz dich. Und dann sie setzt sich, das ist mein Platz. Hier bin ich gerade beim Lesen des Wortes. Dann sagt die Schwester, die Bibel ist über Kopf, du solltest die andersrum drehen. Das heißt, sie war nicht so sehr geübt im Lesen. Einfach, weißt du, wir sind so, eigentlich, sie zeigte, ich bin ja nicht wirklich dabei. Die Dritten, Gott vertraute, sie kennen ihren Vater. Und das ist der Wunsch des Vaters. Und Jesus sagt, der Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung in euch machen. Und wir wollen in euch bleiben. Das griechische Wort bleiben ist meno, bedeutet mit euch zusammengehen, unterwegs sein, mit euch leben, mit euch Wohngemeinschaft haben. Das ist alles in diesem meno enthalten. Ich will so gerne mit euch sein. Der mit Gott Vertraute, sie kennen ihren Vater. Es sind Christen, die die Wahrheit und Gott kennen. Also sie kennen nicht nur die Wahrheit des Wortes Gottes, sie kennen ihn. Ich schreibe euch, Väter, ihr habt den erkannt, der von Anfang ist. Vater, er sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das Erkenntnis, Gemeinschaft haben, Beziehungspflege, das ist ewiges Leben. Da pulsiert das ewige Leben schon in dir. Es sind Christen, die die Wahrheit und Gott kennen. Sie leben mit ihm in einer persönlichen Beziehung, was für sie das Wichtigste im Leben ist. Die persönliche Beziehung zu Jesus ist für mich das Wichtigste im Leben. Es kommt vor meiner Frau, vor meinen Kindern, vor Enkel, vor Gemeinde, vor allem. Das Wichtigste in meinem Leben ist meine Beziehung zu ihm, zum Vater und zum Sohn und die Gemeinschaft auch mit dem Heiligen Geist. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Es ist für mich wichtiger, als was zu essen zu haben. Wenn ich nur dich habe, sagt der Psalmist, wenn ich nur dich habe, dann habe ich das Wichtigste. Sie vertrauen ihm und bekennen aus einem tiefen inneren Wissen, dass er für sie sorgt und sich wirklich um alle ihre Anliegen und Sorgen kümmert. Das heißt nicht, dass sie sich manchmal etwas anderes, einen anderen Ausgang einer Situation oder eines Problembereiches wünschen. Aber sie wissen, dass Jesus nicht nur den Schlüssel des Todes und des Totenreichs hat, Offenbarung 1,18, sondern auch den Schlüssel zu ihrem kompletten irdischen Leben. Sie wissen und vertrauen, Jesus schließt auf, niemand schließt zu, Jesus schließt zu und niemand schließt auf. Er ist und hat die Autorität über alles und über alle. Das wissen sie, sie vertrauen ihm. Bei diesen, die Gott vertrauen, die mit Gott leben, Gott anzuklagen, ist ihnen absolut fremd. Sie werden niemals eine Klage oder ein Klagewort, nicht mal ein Klagelaut gegen Gott hervorbringen. Ich verstehe manche Dinge im Leben nicht, aber ich habe ein Versprechen meines Vaters. Ich werde alles in deinem Leben tun, Herbert, was gut für dich ist. Und ich werde dich auch manches Mal in Stürme geraten lassen. Das war bei meiner Taufe mir überhaupt nicht gefallen. Das ist ja jetzt schon über 40 Jahre her. Muss ich mal vorstellen. Bei meiner Taufe, alle wollten wir prophetische Worte haben in der Gemeinde, wenn wir da im Taufbecken stehen. Und dann hat unser Prophezeier in der Gemeinde, das war jetzt nicht negativ oder abwertend gemeint, der hat gesagt, du wirst durch Tiefen gehen, aber du wirst meine Herrlichkeit sehen. Wie soll ich den zweiten Teil nehmen? Aber du wirst durch Tiefen gehen. Und ich bin seit 1972 Christ. Und ich gehe diese ganzen Jahre, wie viele Jahre sind denn das jetzt? Na, kannst du rechnen? 47 Jahre, ja 47 Jahre gehe ich mit Jesus. Und ich kann dir sagen, wenn ich rückblickend schaue, sehr viele Tiefen. Vielleicht überwiegen die Tiefen sogar. Wo man sagt, ich weiß nicht, wie es weitergehen sollte. Aber er hat das Versprechen gegeben. Du wirst meine Herrlichkeit sehen. Egal, wo du drin steckst, egal, was dir passiert. Ich werde bei dir sein, ich werde dich niemals verlassen, ich werde dich niemals aufgeben. Jede Sekunde deines Lebens, Herbert, bin ich bei dir. Das ist, was mich tröstet. Weißt du, du kannst in einem Luxushotel sein, versorgt werden von Pagen und Dienern, die besten Menüs dort serviert bekommen. Aber du kannst einsam sein, du kannst krank sein und nicht wissen, dass Gott da ist. Aber du kannst arm sein und du kannst dir vorkommen wie ein Bettler. Aber du sagst, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, du, Herr, bist ja bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Eigentlich heißt es ja, mir mangelt nichts. Er führt mich zu grünen Auen. Ja, ich bin gerade in der Wüste. So. Was sagt David, als er in der Wüste ist, als er geflohen ist, als man ihn nach dem Leben trachtete? Der sagt, ich bin hier in der Wüste. Er sagt, er hatte nichts zu essen, nichts zu trinken. Das war wörtlich gemeint. Kein Wasser, kein Brot. Und so war er dort in der Wüste. Und er sagt, meine Seele und mein Fleisch lechzen in dieser Wüste nach dir, dem lebendigen Gott. Ich weiß nicht, ich hätte nach nächsten Burger King oder McDonald's vielleicht Ausschau gehalten. Aber gibt es ja in der Wüste nicht. Aber sehen, Herr, du hast doch damals im Volk Israel, da sind doch die Wachteln angeflogen gekommen. Ja, Herr, was schickst du? Elia, die Raben brachten Brot. David, Herr, wenn du mich liebst, schick die Raben mit Brot. Nein, David sagt, ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wenn ich nur dich habe. Hauptsache, du bist da. Ich habe nichts zu essen, ich habe nichts zu trinken. Ich bin am Boden, ich bin müde. Aber es ist so gut, dass du da bist, Herr. Das ist für mich das Wichtigste, für Marita und mich das Wichtigste, wenn wir nur dich haben. Hauptsache du, er ist die Nummer eins in unserem Leben. Erst kommt Jesus, dann komme ich in ihrem Leben. In meinem Leben, erst kommt Jesus, dann kommt sie. Das ist die richtige Priorität. Dadurch ist es aber gut mit Marita und Herbert. Dadurch ist es im Frieden mit Marita und Herbert. Dadurch ist es wir werden dieses Jahr 43 Jahre verheiratet sein, immer noch Liebe zwischen Marita und Herbert. Ich will sie immer noch, wird sie für nichts auf der Welt eintauschen. Für nichts auf der Welt. Marita hat mal gesagt, was ist, wenn ich vor dir gehe? Also sie hat dann gesagt zu einer meiner Töchter, dann sollte der Papa nochmal heiraten, der ist nicht gut, wenn der allein wäre. Ich sage, hör mir auf mit so einem Schmarrn. Der Einzige, ich heirate nicht mehr. Das geht nicht, du musst doch jemanden haben, der dich auch mit versorgt. Ich versorge mich ja jetzt auch. Aber du bist älter. Ich sage, Schatz, ich will im Himmel dich treffen. Ja? Mit der goldenen Kutsche da durch die Gegend fahren. Nein, okay. Verstehe, ich will dich. Nein. Aber Jesus ist das Wichtigste. Er ist der Wichtigste. Ich bin bei euch jeden Tag. Siehst du das hier auf diesem Bild? Das ist für mich, er sagt, ich bin bei euch. Markus am Schluss, er war mit ihnen zusammen, wie ein Kollege, wie ein Mitarbeiter, jeden Tag. Sie predigten, sie gaben ihm ihre Hände und er wirkte das in Kraft aus. Jeden Tag bin ich mit dem unsichtbaren Jesus, der leibhaftig da ist, nur in einem für uns nicht sichtbaren Körper. Dieser Jesus begleitet mich jede Sekunde des Lebens. Der Vater mit seinem nicht sichtbaren, aber realen himmlischen Körper. Paulus sagt, sie haben himmlische Körper, wir haben irdische Körper. Die begleiten mich jeden Tag. Der Heilige Geist ist hier heute Morgen. Ich habe es so genossen, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu sein. Er ist hier und er sagt, ich will dir begegnen. Möchtest du diesem Gott der Hoffnung dich anvertrauen? Weißt du, ich habe immer Hoffnung jetzt in meinem Leben. Ich weiß zwar manchmal nicht, wie es weitergeht. Ein Kollege von mir, damit schließe ich. Ein Kollege von mir, er war noch nicht so alt. Und er starb und er hat gesagt, da wurde auch für ihn für Heilung gebetet. Aber er sagte, nee, der Herr hat beschlossen, er nimmt ihn zu sich. Er sagte, ich wollte das noch nicht. Eigentlich wollte ich gerne noch Dienst tun hier auf der Erde. Er war ein guter Pastor. Eigentlich würde ich gerne noch Dienst tun. Ich will eigentlich noch nicht gehen. Aber der Herr entscheidet, wann ich gehe. Und der Herr hat ihn zu sich genommen. Er ist doch unser Herr, oder nicht? Und er ist doch unser Vater. Glaubst du, dass ein Vater für seine Kinder immer das Beste will? Ja, will er. Wir haben Kinder in die Welt gesetzt. Und Gott hat gesagt, du bist verpflichtet, sie zu versorgen, dich um sie zu kümmern. Gott hat dich und mich durch die neue Geburt in seine Welt gesetzt. Und er hat sich damit verpflichtet, sich um dich zu kümmern und für dich zu sorgen. Sonst wäre er ein ganz schlechter Vater, ein schlechtes Vorbild. Aber er ist ein guter Vater und ich kenne ihn, ich liebe ihn und ich mag es, mit ihm zu sein. Er ist ein guter Vater, er ist ein guter Vater. Und ich lade dich heute ein, in eine Beziehung mit ihm zu kommen. Das heißt, diese musst du pflegen. Du fängst an zu Hause, Gott, da geht nicht um so, Herr, jetzt werde ich mehr Andachtsbücher lesen, jetzt werde ich mehr Kapitel in der Bibel lesen. Der Herr sagt, willst du noch Verrammelte an deinem Kopf werden? Mach ihn doch mal frei. Lass uns doch einfach mal zusammen sitzen und miteinander quatschen. Ich liebe es, wenn im Haus alles ruhig ist, alles zu Bett gegangen ist. Dann stehe ich da an unserer Bar zwischen unserer Küche und Wohnzimmer. Dann stehe ich da und dann sage ich, oh Vater, hier sind wir beide. Und dann habe ich auch... Das ist so, das ist keine Ablenkung mehr, keine Telefon gehen mehr. Das ist irgendwann nach Mitternacht, dann bist du da in Ruhe. Niemand stört mehr. Und dann habe ich auch immer was in Zettel liegen. Dann unterhalte ich mit ihm. Und dann sage ich, Herr, was mache ich denn an diesem Sonntag? Er sagt, sprich über diese Hoffnung. und spricht, wie Hoffnung ausgelebt wird und wie nicht. Der Gottlose hat keine Hoffnung. Der Kopfchrist, der es ganz ehrlich meint und auch sagt mit seinem Verstand, sagt, ich liebe diesen Jesus. Aber er hat keine Beziehung mit ihm. Dadurch kennt er ihn nicht. Das ist kein Gefühlsaustausch und all diese Dinge, das fehlt. Und Gott will dich in eine Beziehung bringen, der Intimität, der Liebe, Freundschaft mit ihm. Gott sucht wirklich Freunde. Er sucht Freunde. Aber wir sind ja Söhne und Töchter auch. Söhne und Töchter. Wunderbar. Amen. Wenn du möchtest, kannst du gerne hier nach vorne kommen, während wir in Schluss gehen. Wir brauchen nicht hetzen, lass uns ruhig noch ein paar Minuten nehmen. Aber wenn du nach vorne kommen möchtest, sag Gott, ich steige heute ein in eine persönliche Beziehung mit dir. Und du möchtest, dass du hier vorne festmachst, kommst einfach nach vorne. Und der Heilige Geist, er hat mir gesagt, wenn du das möchtest, er wird dich berühren. Er wird dich berühren und es wird in deinem Leben eine Veränderung geschehen. Und er selber wird dich in diese Gemeinschaft mit Gott hineinführen. Also wenn du willst, kannst du kommen, der du im Internet zuhörst. Schalt mal deinen Computer gleich ab oder dein Handy. Schalt es ab. Lehn dich mal zurück, da wo du sitzt. Natürlich, wenn du auf der Bierzeltgarnitur sitzt, lehn dich nicht zurück. Aber entspann dich mal. Und sag, Vater, ich möchte eine Berührung, eine Begegnung mit dir. Er wird dir dort, wo du sitzt, der du mir zuhörst im Internet, Gott wird dir dort begegnen. Weil er sehnt sich nach dieser Begegnung. Er sehnt sich nach solcher Begegnung. Und wenn du magst, kannst du jetzt gar nach vorne kommen. Vielleicht werde ich mit Einzelnen beten. Aber der Heilige Geist will dich selber berühren. Du kannst herkommen, so wie jemand, der wieder vom Paketdienst sein Päckchen empfangen will. Und sagst, Vater, heute Morgen empfange ich von dir und steige ein in eine enge Beziehung mit dir. Heiliger Geist, verbinde mich bitte in einer herzlichen, freundschaftlichen, innigen Beziehung mit dem Vater und mit Jesus. Und er wird es heute Morgen tun. Und es wird der Schritt sein in ein neues, anderes Leben. Danke, mein Vater. Wie gesagt, das sind ja auch Prozesse. Schau bei euch Kindlein. Da weiß man, ist mal froh, endlich bin ich mal sündenballastlos. Schreibe ich für junge Männer, ja, ihr habt das Wort Gottes, ich habe jetzt, ja, das, da kämpfe ich jetzt. Aber der Vater sagt, ich möchte dich in diese Stellung bringen. Ihr kennt den, der von Anfang ist, wo du zur Ruhe kommen kannst. Ja, wenn du zur Ruhe kommen möchtest, Ruhe, zur Ruhe kommen in der Gegenwart Gottes, dann kannst du jetzt kommen einfach. Oder auch andere Anliegen hast. Komm, wenn du andere Anliegen hast, vielleicht lebst du in Sünde, vielleicht lebst du unmoralisch, wie auch immer, dann komm und klär das mit Gott. Aber dann solltest du deine Unmoral verlassen. Du solltest sie verlassen, sage ich, lebe wieder ein heiliges Leben, zu das der Herr dich übrigens auch wieder befähigt und dir die Kraft gibt. Sei nicht passiv hier vorne. Einfach mach deine Hände auf wie zum Geschenkempfang. Sag, Heiliger Geist, berühre mich bitte und nimm mich da jetzt rein. Sag ihm, was du dir wünschst. Nenn ihm deine Wünsche. Sprich mit ihm. Sag ihm deine Wünsche. Wenn du in deinem Leben bewusst nicht sauber lebst, dann sag, Herr, ich verlasse alle Unsauberkeit. Ich lasse mich ein auf deine Wege. Nimm mich mit auf deine Wege. Ich entscheide mich, auf deinen Wegen zu gehen. Der Herr ist nicht hier, der wird dich nicht verdammen. Der Herr verdammt niemals. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn der Herr manchmal Dinge sagt, dann sagt er sie einfach, du, verlass das, weil es bringt dich um, es ruiniert dich, es lässt dich nicht vorwärts kommen. Das sind die Punkte eigentlich. Aber er verdammt dich nicht. Jesus wurde schon verdammt für dich und für mich. Das Urteil wurde an ihm vollzogen, das Gericht an ihm vollzogen. Das Urteil an ihm vollstreckt. Ich empfange jetzt, Herr, ich empfange Beziehung. Wenn du mit Sünde bist, dann bekenne deine Sünde und verlasse sie. Aber dann sag, Vater, würdest du mich bitte in diese enge Beziehung mit dir nehmen? Gott, in diese enge Beziehung mit dir. Ich will so gerne mit dir leben, Gott. Ich will so gerne mit dir leben.